Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 schon unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Datenschutz. Was muss man in der Personalabteilung mindestens wissen? Und Sie wissen das, ich mache das nicht alleine, sondern zusammen mit Jens Buchwald.
Und ich grüße Sie alle ganz herzlich aus Hamburg. Moin!
Dank wollen wir wie immer aussprechen an dieser Stelle an HörerInnen auf Mauritius und dann auch noch an HörerInnen, die uns geschrieben haben, nämlich an Anke Lochmüller zum Beispiel, die uns geschrieben hat, in ihren Podcast habe ich bereits reingehört. Klasse, weiter so. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Christina Rabe hat uns dann noch geschrieben, vielen Dank für ihren gelungenen und sehr informativen Podcast. Ja, auch wir haben zu danken für diese netten Worte. Und Bärbel Gliszynski hat uns auch noch geschrieben. Und zwar hat sie geschrieben, ich möchte Ihnen zu dem interessanten Podcast gratulieren. Gut gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Ein ganz besonderer Dank geht heute an die Haufe Group. Die hat uns nämlich 3 Exemplare von Thomas Muschiol Praxiswissen Arbeitsrecht zur Verfügung gestellt. Und zwar die neue Ausgabe aus 2024, also druckfrisch sozusagen, Einzelpreis 69,99 und die haben wir kostenlos bekommen. Dafür bedanken wir uns recht herzlich und die wollen wir natürlich auch verlosen. Und was finden Sie in dem Buch? 724 Seiten stark ist das und das Buch informiert über alle wichtigen arbeitsrechtlichen Themen. Es ist quasi entlang eines Arbeitsverhältnisses aufgebaut von der Einstellung und dem Arbeitsvertrag über das laufende Arbeitsverhältnis bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Es erläutert alle Rechte und Pflichten von Arbeitgebern dabei und auch von ArbeitnehmerInnen und hilft so Personalverantwortlichen, Fehler zu vermeiden und in Konfliktfällen die richtige Entscheidung zu treffen. Und neu in der aktuellen Auflage finden Sie die aktuelle Rechtslage zur Arbeitnehmerüberlassung, die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, besonderen Kündigungsschutz, Equal Pay, Brückenteilzeit und vieles mehr. Wie Sie ein Exemplar gewinnen können, verraten wir am Ende der Folge. Im Übrigen finden Sie bei der Haufe Group nicht nur dieses Buch, das wir verlosen, sondern auch viele andere Bücher zu so gut wie allen arbeitsrechtlichen Themen. Wenn Sie also Fachliteratur suchen, schauen Sie dort vorbei. Den Link stellen wir Ihnen wie immer in die Shownotes rein. Ja, und starten wollen wir tatsächlich mit einem sehr spannenden Urteil.
Ja, zum Aufwärmen haben wir was Wichtiges für die Personalpraxis. Wieder mal geht's um das Thema AGG und Stellenanzeigen. Wir haben hier ein brandaktuelles Urteil des Arbeitsgerichts Heilbronn. Den Link hierzu finden Sie in den Shownotes. Was war passiert? Wörtlich hieß es in einer Stellenausschreibung: Als Digital Native fühlst du dich in der Welt der Social Media, der datengetriebenen PR, des Bewegtbilds und allen gängigen Programmen für DTP, CMS, Gestaltung und redaktionelles Arbeiten zu Hause. Auf die Bewerbung eines 1972 geborenen Bewerbers, der war also 51 Jahre zum Zeitpunkt der Bewerbung, erfolgte eine Absage des Arbeitgebers. Der Bewerber machte dann einen Entschädigungsanspruch nach dem AGG wegen Altersdiskriminierung geltend. Das Arbeitsgericht Heilbronn hat dem Bewerber eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Gehältern, hier 7.500 Euro, zugesprochen. Was war der Hintergrund für dieses Urteil? Der Leitsatz dieser Entscheidung lautete: Die Formulierung in einer Stellenanzeige als Digital Native fühlst du dich in der Welt der Social Media, der datengetriebenen PR, des Bewegtbildes etc. zu Hause, stellt ein Indiz für eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters dar. Unter einem Digital Native, zu Deutsch digitaler Eingeborener, werde im allgemeinen Sprachgebrauch eine Person, die mit digitalen Technologien aufgewachsen ist und in ihrer Benutzung geübt ist, verstanden. Der Arbeitgeber zeige hiermit, so das Arbeitsgericht Heilbronn, dass er eben nicht nur eine Person mit sicheren Kenntnissen in diesen Kommunikationsfeldern suche, sondern jemanden, der diese Eigenschaft regelmäßig von Natur aus als Eingeborener mitbringt. Festzuhalten ist also, so das Arbeitsgericht Heilbronn, dass der Begriff Digital Native im gängigen Sprachgebrauch eine generationenbezogene Konnotation aufweist. Diese Entscheidung zeigt wieder einmal deutlich, dass es sehr wichtig ist, dass Sie als Arbeitgeber bei der Erstellung von Stellenausschreibungen aufpassen. Ansonsten kann es schnell teuer werden. Ein kurzer Hinweis von uns, wie der Arbeitgeber hier besser vorgegangen wäre. Statt Als Digital Native fühlst du dich in der Welt der Social Media, der datengetriebenen PR, des Bewegtbilds und allen gängigen Programmen für DTP, CMS, Gestaltung und redaktionelles Arbeiten zu Hause, hätte auch einfach formuliert werden können. Du fühlst dich in der Welt der Social Media, der datengetriebenen PR, des Bewegtbilds und allen gängigen Programmen für DTP, CMS, Gestaltung und redaktionelles Arbeiten zu Hause. In dem Fall hätte man dann nämlich keine Beschränkung des Bewerberkreises eingebaut. Das soll es also zu unserem Aufwärmprogramm gewesen sein. Und ich übergebe nunmehr das Wort an Alexander Schaaf und wir starten mit unserem heutigen Schwerpunktthema.
Ja, genau, das will ich gerne tun. Unser Schwerpunktthema Datenschutz. Was müssen Sie in der Personalabteilung mindestens wissen? Paar Worte zur Einführung. Wichtig ist immer auch zu erkennen, befinde ich mich überhaupt im Datenschutz? Und das ist eben nur dann der Fall, wenn es in der Konstellation, die Sie haben, und personenbezogene Daten geht. Was ist denn das genau? In Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung, da finden Sie sehr viele Begriffserklärungen. Unter anderem wird da auch erklärt, was personenbezogene Daten sind. Da steht nämlich unter Ziffer 1, das sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, also einen Menschen, beziehen. Wenn Sie dann diese Hürde in Anführungsstrichen übersprungen haben und Sie personenbezogene Daten haben, dann muss auch noch eine Verarbeitungstätigkeit vorliegen. Also personenbezogene Daten müssen verarbeitet worden sein. Stellt sich die Frage, was ist denn jetzt Verarbeitung? Da finden Sie eine Regelung zu in Artikel 4 Ziffer 2 der Datenschutzgrundverordnung. Da steht drin, Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Sie sehen, so gut wie alles, was Sie mit personenbezogenen Daten machen können, ist Verarbeitung. So, und dann müssen Sie sich als nächstes klar machen, quasi als Überschrift über der Datenschutzgrundverordnung und auch über dem Bundesdatenschutzgesetz steht drüber, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist verbunden. So ist die DSGVO und auch das Bundesdatenschutzgesetz konzipiert. Das heißt, Sie dürfen eigentlich keine personenbezogenen Daten verarbeiten, außer es ist im Ausnahmefall erlaubt. Und jetzt gucken wir uns mal die Fälle an, in denen das vor allen Dingen im Personalbereich erlaubt ist. Das ist einmal alles in Artikel 6 geregelt der Datenschutzgrundverordnung. Da haben wir einmal Artikel 6 Absatz 1b und da steht drin für die Erfüllung eines Vertrages. Also immer wenn Sie, hier geht es um den Arbeitsvertrag, Daten verarbeiten wollen oder müssen, um den Arbeitsvertrag zu erfüllen, dann dürfen Sie das auch. In Artikel 6 1c steht drin, Sie dürfen personenbezogene Daten verarbeiten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. Da geht es zum Beispiel im Personalbereich um solche Themen wie Daten an die Steuer- oder Sozialversicherungsbehörden weiterzuleiten. Und dann haben wir noch Artikel 6.1a der DSGVO. Da dürfen Sie personenbezogene Daten verarbeiten, wenn Sie eine wirksame Einwilligung des Arbeitnehmers haben. Das sind die wesentlichen Sachen, die hier eine Rolle spielen. Gerade im Zusammenhang mit der Einwilligung stellt sich immer die Frage, macht das Sinn, so eine Einwilligung in den Arbeitsvertrag einzubauen? Und da kann man sagen, nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil entweder ist die Einwilligung unnötig oder sie ist unzulässig. Sehr häufig finde ich unnötige Einwilligung. Da steht dann sowas drin im Arbeitsvertrag wie, der Arbeitnehmer erteilt seine Einwilligung, dass seine personenbezogenen Daten im Rahmen des Arbeitsverhältnisses verarbeitet werden dürfen. Ja, wenn Sie zur Erfüllung der Verpflichtung aus dem Arbeitsvertrag personenbezogene Daten verarbeiten wollen, dann geht das ja sowieso schon aus Artikel 6.1b. Da brauchen Sie nicht noch zusätzlich eine Einwilligung. Das heißt, da wäre sie total unnötig. Und unwirksam wäre diese Regelung, wenn Sie jetzt was machen wollen, was darüber hinausgeht. Weil es eben, zum Beispiel, wenn Sie eine Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos des Arbeitnehmers haben wollen, dann ist eben eine Einwilligung nur möglich, wenn sie außerhalb des Arbeitsvertrages stattfindet. Zur Wirksamkeit einer solchen Einwilligung hören Sie später mehr von Jens Buchwald. Jetzt geht es aber erst einmal darum, welche Fragen BewerberInnen gestellt werden dürfen.
Und da kann man zunächst in ganz allgemeiner Form sagen, ja, natürlich dürfen zulässige Fragen gestellt werden, aber wann ist eine Frage zulässig und wann ist eine Frage unzulässig? Allgemein gesprochen lässt sich festhalten, dass im Bewerbungsverfahren nur solche Fragen gestellt werden dürfen, die für den jeweiligen konkreten Arbeitsplatz von Bedeutung sind. Es dürfen in diesem Zusammenhang also nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, an deren wahrheitsgemäßer Beantwortung Sie als Arbeitgeber ein berechtigtes, billigenswertes und schutzwürdiges Interesse haben, sodass die Belange des Bewerbers hinter Ihre Interessen zurücktreten müssen. Deshalb die erste wichtige Fallgruppe, die wir hier einmal kontrollieren wollen. Wie sieht es denn bei Fragen zur Schwangerschaft aus? Ja, die Frage nach einer vorliegenden Schwangerschaft ist keine große Überraschung, das sollte eigentlich allgemein bekannt sein, grundsätzlich unzulässig. Dies ergibt sich bereits aus § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 des AGG. Aus datenschutzrechtlicher Sicht fehlt somit immer die erforderliche Erhebungsbefugnis. Nächste Fallgruppe. Wie sieht es denn aus bei einer bestehenden Behinderung? Darf nach einer bestehenden Behinderung gefragt werden? Und da muss man auch relativ deutlich antworten, dass eine solche Frage nach einer bestehenden Behinderung ausschließlich dann zulässig sein kann, wenn die konkret auszuübende Tätigkeit durch eine Behinderung unmöglich wäre. Da muss man ganz klar dazu sagen, dass das grundsätzlich ein Ausnahmefall darstellt und das nicht voreilig und missverständlich so aufgefasst werden könne, dass eine solche Frage immer möglich ist. Sie als Arbeitgeber dürfen im Bewerbungsverfahren auch nicht einfach danach fragen, ob die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch festgestellt worden ist. Eine solche Frage hat regelmäßig diskriminierenden Charakter. Seien Sie also vorsichtig mit solchen Fragen. Und daran anschließend auch die Frage, ja, darf ich denn als Arbeitgeber nach dem Gesundheitszustand des Bewerbers fragen, beziehungsweise was darf ich da eigentlich überhaupt noch wissen? Also, soweit der Bewerber auf seinen Gesundheitszustand angesprochen wird, müssen Sie sich als Arbeitgeber auf Fragen nach wesentlichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit beschränken. Eine solche Frage ist also immer nur dann zulässig, wenn die Beantwortung für die Begründung des Beschäftigungsverhältnisses unbedingt erforderlich ist. Also wenn Sie eine Frage zu notwendigen gesundheitlichen Voraussetzungen für den konkreten Arbeitsplatz stellen. Klassisches Beispiel hier, Sie wollen einen Industriekletterer einstellen. Den dürfen Sie sicherlich nach einer bestehenden Höhenangst fragen oder ob er an Schwindel erkrankt bzw. an Schwindel leidet. Sie sehen, ohne berechtigtes, billigenswertes Interesse kein Fragerecht. Und hierbei weisen wir natürlich auch darauf hin, dass damit nicht nur direkt in einem Bewerbungsgespräch gestellte mündliche Fragen gemeint sind, sondern das gilt natürlich auch genauso für Personalfragebögen. Und dieser Podcast sollte Ihnen an dieser Stelle auch noch einmal Veranlassung bieten, in Ihre Personalfragebögen zu schauen, ob diese Personalfragebögen tatsächlich gegebenenfalls überarbeitet werden müssen. Wenn in diesem Zusammenhang Beratungsbedarf besteht, wenden Sie sich auch gerne an uns. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Apropos Personalfragebögen. Wann beginnt denn eigentlich der Datenschutz gemäß der Datenschutzgrundverordnung?
Ja, man würde es kaum glauben, aber der Datenschutz beginnt schon vor Beginn des Arbeitsverhältnisses. Das heißt, es reicht ein irgendwie gearteter Kontakt aus, zum Beispiel mit dem Bewerber. Klassiker wäre zum Beispiel, dass ein Bewerber Ihnen eine Initiativbewerbung schickt, ohne dass Sie vielleicht überhaupt eine offene Stelle haben. Dies löst dann tatsächlich schon Pflichten nach der DSGVO aus. Insbesondere sind dann hier die Artikel 13 und 14 einschlägig. Nach diesen Regelungen müssen Sie dem Bewerbenden bestimmte Informationen zur Verfügung stellen, nämlich zum Beispiel die Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, also desjenigen, der die Daten verarbeitet, also des Arbeitgebers, Namen und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, wenn es ihn dann gibt, die Zwecke der Verarbeitung, also mit anderen Worten, aus welchen Zwecken Sie die personenbezogenen Daten, die Sie hier bekommen haben, erheben. Wenn Sie die Daten an Dritte übertragen wollen, müssen Sie mitteilen, an wen die Daten dann gehen. Dann müssen Sie mitteilen, wie lange die gespeichert werden, und sie müssen auf die betroffenen Rechte hinweisen, also welche Rechte hat der Bewerber, die Bewerberin, und auf das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde müssen sie auch noch hinweisen. Wann müssen sie das dann tun? Ja, will ich mal mit Star Trek antworten, bei First Contact. Also wenn der erste Kontakt tatsächlich stattfindet, dann müssen sie darüber unterrichten. Und zwar durch eine leicht zugängliche Information. Also zum Beispiel, wenn Sie eine E-Mail kriegen mit der Bewerbung, dann können Sie zum Beispiel eine Eingangsnotiz senden und da auf diese Information hinweisen und entweder die als Anhang mitversenden oder einen Link auf Ihre Homepage setzen, wo man diese Information dann findet. Da muss es dann aber auch direkt sein. Also es kann nicht sein, dass Sie dann einen Link allgemein auf Ihre Homepage setzen und da muss man dann erstmal lange suchen. Das funktioniert nicht. Stellen Sie diese Information nicht zur Verfügung, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, dann kann das zu Geldbußen der Aufsichtsbehörden führen. Wenn Sie sowas nicht haben, so eine Datenschutzerklärung, dann kommen Sie gerne auf mich zu, ich helfe Ihnen da gerne. Ich habe das vielleicht das eine oder andere Mal schon erzählt, dass ich auch zertifizierter Datenschutzbeauftragter bin und auch für die eine oder andere Firma tätig bin. Also da kann ich Ihnen gerne weiterhelfen. Und noch ein letzter Satz vielleicht dazu. Sie brauchen nicht nur eine Datenschutzerklärung für Ihre BewerberInnen, sondern dann auch für die Personen, die Sie dann einstellen. Also für Ihre ArbeitnehmerInnen, da brauchen Sie auch nochmal zusätzlich eine Datenschutzerklärung. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich schon so ein bisschen am Anfang angeteasert habe. Was jeder schon mal gehört hat, Einwilligung. Ja, was ist das überhaupt und wann brauchen Sie die überhaupt? Und damit macht Jens Buchwald jetzt weiter.
Ja, genau. Zu den Voraussetzungen für eine wirksame Einwilligung. Zunächst einmal, da brauchen wir eine unmissverständlich abgegebene Willensbekundung der betroffenen Person. Was heißt das? Also, wir brauchen hier ein aktives Verhalten der betroffenen Person. Vorausgefüllte Kästchen reichen in diesem Zusammenhang nicht. Auch liegt keine aktive Willensbekundung vor, wenn ein vorformulierter Einwilligungstext nicht durchgestrichen wird. An zweiter Stelle muss die Einwilligung freiwillig sein. Die betroffene Person muss eine echte und eine freie Wahl haben. Sie muss die Einwilligung jederzeit ohne Nachteile verweigern oder zurückziehen können. Das ist beispielsweise schon nicht unproblematisch, wenn eine solche Globaleinwilligung im Arbeitsvertrag enthalten ist. Auch unter dem nächsten Gesichtspunkt, dem Koppelungsverbot, ist eine solche Einwilligung im Arbeitsvertrag höchst problematisch, wie Alexander Scharf ja auch schon dargelegt hat. Also die Erfüllung eines Vertrages oder die Erbringung einer Dienstleistung, die darf nicht von einer Einwilligung in solche Verarbeitung abhängig gemacht werden, die für die Erfüllung des Vertrages oder die Erbringung der Dienstleistung nicht erforderlich sind. Und hierzu gleich das Beispiel, um den Kreis zu schließen. Braucht man denn eine Einwilligung für eine Fotoveröffentlichung, zum Beispiel auf der Homepage, um ein Arbeitsverhältnis als Sachbearbeiter ordnungsgemäß durchführen zu können? Und da wird man datenschutzrechtlich relativ deutlich sagen müssen, nö, eine solche Einwilligung braucht man nicht, um das Arbeitsverhältnis entsprechend durchführen zu können. Weiterhin wichtig, die Einwilligung muss in informierter Weise erfolgen. Also die Einwilligungserklärung selbst muss klar und verständlich sein. Zudem muss die betroffene Person darüber informiert werden, wer eigentlich der Verantwortliche ist und zu welchen Zwecken die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen. Darüber hinaus ist der Betroffene über die Art der verarbeiteten Daten zu informieren und über das Recht, die Einwilligung jederzeit widerrufen zu können. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass sämtliche Verarbeitungszwecke in der Einwilligung enthalten sein müssen. Zum Beispiel die Veröffentlichung auf der Homepage, aber auch die Veröffentlichung in Werbematerialien. Und der betroffene Arbeitnehmer jeweils separat auswählen können muss, ob er hier in eine Veröffentlichung, zum Beispiel auf der Homepage oder in Werbematerialien, zustimmt. Es muss also die Möglichkeit verbleiben, dass er bezüglich des einen Verarbeitungszweckes eine Einwilligung erteilt, während er zu einem anderen Zweck die Einwilligung nicht erteilt. Eine bestimmte Form ist für die Einwilligung nicht vorgeschrieben, also auch keine Schriftform. Aber Sie ahnen schon, was jetzt von uns kommt. da die Erteilung einer wirksamen Einwilligung, zum Beispiel gegenüber der Aufsichtsbehörde, nachgewiesen werden muss, ist immer eine Form zu wählen, die diesen Nachweis durch eine entsprechende Dokumentation auch ermöglicht. Ja, das ist also ganz wichtig, dass eine Einwilligung mindestens in Textform dann auch erteilt wird. Und jetzt kommen wir abschließend zu einer Kontrollfrage. Warum ist denn dann also bei Fotos oder auch bei einer öffentlichen Geburtstagsliste eine solche Einwilligung notwendig? Naja, wenn wir uns 26 Absatz 1 BDSG, die Generalnorm des Datenschutzrechts, anschauen, dann sehen wir, für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind die Veröffentlichung von Fotos genauso wie die Veröffentlichung eines Geburtsdatums in einer öffentlich einsehenden Geburtstagsliste nicht erforderlich und nicht notwendig. Wir haben insofern also eine Verarbeitung, die nicht erforderlich ist für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses. Dementsprechend greifen auch die Erlaubnistatbestände der Artikel 6.1b bis f der DSGVO nicht, sodass am Ende des Tages auf eine Einwilligung zurückgegriffen werden muss, was mitunter von vielen Arbeitgebern, gerade auch bei zum Beispiel solchen sozialadäquaten Punkten wie einer Geburtstagsliste, gerne mal übersehen wird. Wir stellen Ihnen auch gerne Muster für eine Einwilligungserklärung zur Verfügung. Sprechen Sie Alexander Scharf oder mich gerne an. Wir gehen über zum nächsten wichtigen Punkt im Zusammenhang der datenschutzrechtlichen Notwendigkeiten in der Personalabteilung. Und zwar etwas, womit viele Personalabteilungen bereits in Kontakt gekommen sein dürften, dem Auskunftsanspruch. Woraus ergibt sich eigentlich dieser Auskunftsanspruch? Da ist die Antwort relativ einfach. Da finden Sie eine Grundnorm dieses betroffenen Rechtes in Artikel 15 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung. Was umfasst dieser Auskunftsanspruch? Zunächst einmal die Auskunft, ob Sie als Verantwortlicher überhaupt auf die personenbezogene Daten verarbeiten und wenn ja, welche dies sind. Hiervon umfasst sind dann alle Daten und Informationen mit Bezug zur Person, die beim Verantwortlichen, also bei Ihnen, vorhanden sind. Das Auskunftsrecht bezieht sich also nicht nur auf die sogenannten Stammdaten, wie etwa Name, Adresse und Geburtsdatum, sondern beispielsweise auch auf die mit Ihnen geführte Kommunikation und interne Vermerke, soweit diese personenbezogene Daten enthalten. Die Auskunft ist dann zu erteilen über die Verarbeitungszwecke, über die Kategorien personenbezogener Daten, die von Ihnen verarbeitet werden, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, über die Speicherdauer, über betroffenen Rechte etc. Wie schnell müssen Sie eine solche Auskunft erteilen? Hier finden wir die Fristenregelung in Artikel 12 Absatz 3 der Datenschutzgrundverordnung. Und dort ist geregelt, dass die Auskunft grundsätzlich unverzüglich zu erteilen ist, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats. Wir haben hier also eine etwas gefächerte Frist und es ist auch seitens der Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt, in welchem Verhältnis diese beiden Regelungen zueinander stehen. Sie sollten hier als Arbeitgeber bzw. als Verantwortlicher sich vorsichtshalber nicht auf die Monatsfrist zurückziehen, sondern sich den ersten Teil dieser Norm merken. Dort steht unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern. Das heißt also, dass Sie ein internes Verfahren organisieren müssen und sollen, um Auskunftsansprüchen, die von Arbeitnehmenden geltend gemacht werden, zügig eine Antwort zukommen zu lassen bzw. hierauf vorbereitet zu sein und diese Auskunftsansprüche zügig und vollständig bearbeiten zu können. Neben dieser Grundnorm der Auskunftsfrist gibt es noch die Möglichkeit, die Auskunft um 2 Monate zu verlängern. Allerdings so die DSGVO nur dann, wenn bei Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl der Anfragen eine solche Fristverlängerung geboten ist. Das also auch etwas, was Sie im Hinterkopf behalten sollten. Eine Fristverlängerung ist nicht grundsätzlich und in allen Fällen möglich. Das heißt also, auch das unterstreicht wiederum, dass Sie grundsätzlich Vorkehrungen treffen sollten, um auf Auskunftsansprüche zeitnah zu antworten. Und was passiert, wenn Sie nicht vollständig oder nicht rechtzeitig einen solchen Auskunftsanspruch erfüllen? Ja, dann müssen Sie leider mit Klagen von Betroffenen rechnen, die einerseits auf Schadensersatzzahlungen gerichtet sein können, und Sie müssen überdies auch mit Geldbußen von Aufsichtsbehörden rechnen, wenn Sie Ihren datenschutzrechtlichen Verpflichtungen in diesem Zusammenhang nicht nachkommen. Deswegen umso wichtiger, dass Sie hier ein funktionierendes internes Verfahren organisieren, damit Auskunftsansprüche jeweils rechtzeitig und unverzüglich und vollständig bedient werden können. Zu den betroffenen Rechten, die noch im Raume stehen, gehört auch die Löschung von Daten. Und zu diesem betroffenen Recht wird Ihnen Alexander Scharf jetzt weitere Informationen geben.
Ja, seien wir mal ehrlich. Also viele Arbeitgeber löschen personenbezogene Daten schlicht gar nicht. Und das wird sicherlich zukünftig nicht mehr möglich sein. Aus Artikel 5 Absatz 1 E der Datenschutzgrundverordnung ergibt sich der Grundsatz der Speicherbegrenzung. Danach müssen personenbezogene Daten in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Person nur so lange ermöglichen, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Das heißt, wenn es nicht mehr erforderlich ist, dann müssen sie gelöscht werden. Stellt sich die Frage, wann ist denn das genau? Leider gibt es dazu wenig Rechtsprechung. Man wird wahrscheinlich sagen müssen, in vielen Konstellationen, wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist, das sind 3 Jahre, oftmals 3 Jahre und ein bisschen, oder wenn die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Manchmal kann das aber auch schon früher sein. Auseinandersetzungen gibt es da häufig über die Frage der Löschung von Abmahnungen nach Ende des Arbeitsverhältnisses. Und da habe ich Ihnen einen Fall mitgebracht des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg. Da war es so, als ein ehemaliger Auszubildender eines Fitnessstudios während der Ausbildung eine Abmahnung bekommen hat wegen Arbeitszeitbetruges. Er soll die Arbeitszeiten da falsch angegeben haben. Nachdem dann das Ausbildungsverhältnis endete und er auch nicht übernommen wurde, hat er Klage beim Arbeitsgericht erhoben auf Entfernung der Abmahnung. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen und hat gesagt, der Auszubildende wird ja durch die Abmahnung nicht mehr belastet, da die Ausbildung zu Ende sei und kein Vertragsverhältnis mehr zum Arbeitgeber bestehe. Das entspricht auch der alten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, ist aber wohl vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr haltbar. Die Datenschutzgrundverordnung macht eben ganz klar, wie ich eben schon gesagt habe, dass Daten zu löschen sind, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Und nach Ende des Vertragsverhältnisses benötigt der Ausbilder oder der Arbeitgeber die Abmahnung nicht mehr, außer sie haben eine Auseinandersetzung vor Gericht. Ja, insofern ist dann die Löschung eben erforderlich, wenn es so eine Auseinandersetzung nicht gibt. Gegen dieses ablehnende Urteil des Arbeitsgerichtes legte der ehemalige Auszubildende Berufung zum Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg ein. Der Arbeitgeber hatte dann noch ausgeführt, dass die Datenschutzgrundverordnung ja auf die Personalakte, wo diese Papierabmahnung drin sei, gar nicht anwendbar sei, weil es eben nur Papierdaten seien. Und hat sich in diesem Zusammenhang auch auf ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Sachsen bezogen. Das stelle ich Ihnen auch nochmal in die Shownotes rein. Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg sagt aber ganz klar und vollständig zu Recht, muss man auch sagen, die Datenschutzgrundverordnung ist nicht nur auf digitale Daten anwendbar. Artikel 2 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung sagt zwar, dass die DSGVO nur anwendbar ist, wenn die Daten in einem Dateisystem gespeichert werden. Das ist aber eine relativ schlechte Übersetzung, das Wort Dateisystem. Im englischen Originaltext heißt das Filing System, also letztlich ein Ablagesystem. Und das Landesarbeitsgericht hat zu Recht gesagt, auch eine Papierakte ist eben ein solches Dateisystem im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Weil da reicht eben jede strukturierte Datensammlung aus, gerade nicht nur digital. Solange die Akte gleichartig anhand bestimmter Kriterien aufgebaut ist, zum Beispiel Name, Vorname, Personalnummer, sei auch ein Aktenkarton im Anwendungsbereich der DSGVO, so das Landesarbeitsgericht. Aufgrund der Abweichung vom Landesarbeitsgericht Sachsen wurde eine sogenannte Divergenzbeschwerde eingelegt und die Revision ist nun vor dem Bundesarbeitsgericht anhängig. Wir halten Sie natürlich da auf dem Laufenden. Nur nebenbei gesagt, das Urteil des LAG Sachsen ist auch aus einem anderen Grund, vorsichtig gesagt, wenig überzeugend. Die Mitgliedsländer der EU dürfen durchaus über die DSGVO hinausgehen, also schärfere Pflichten der Verantwortlichen, also hier des Arbeitgebers, festlegen. So wurde zum Beispiel in § 26 Bundesdatenschutzgesetz folgende Regelung aufgenommen, nämlich in Absatz 5, dass der Verantwortliche, also der Arbeitgeber, geeignete Maßnahmen ergreifen muss, um die Grundsätze in Artikel 5 DSGVO, also zum Beispiel die Speicherbegrenzung, umzusetzen. Und in Absatz 7 steht noch drin, dass die Regelung in § 26 auch gelten, wenn die Daten nicht in einem Dateisystem gespeichert werden. Also es macht eben nochmal deutlicher, dass eben auch Papierakten und sogar wenn sie nicht in einem Dateisystem gespeichert werden, gemeint sind. Da hat offensichtlich das LAG schlicht das Gesetz vergessen und nur in die DSGVO reingeguckt. Die Löschung von personenbezogenen Daten ist ja in vielfacher Hinsicht von Bedeutung. Als Arbeitgeber müssen Sie sich klar machen, dass auch die Speicherung von personenbezogenen Daten eine Verarbeitung ist. Und wie ich am Anfang gesagt habe, jede Verarbeitung, dafür brauchen Sie eine Rechtsgrundlage, also auch für die Speicherung. Und wenn es keine Rechtsgrundlage gibt oder nicht mehr gibt, müssen die Daten gelöscht werden, sonst drohen Bußgelder. Allerdings, Vorsicht! Unberechtigte Datenlöschungen können auch zu erheblichen Konsequenzen führen, bis hin, hier ging es um einen Arbeitnehmer, bis hin zur Kündigung. Da haben wir folgenden Fall, den ich Ihnen noch schildern möchte. Ein Account Manager einer EDV-Firma hatte an zwei Tagen 80 eigene Dateien und 374 Objekte gelöscht, darunter Termineintragungen, Kontakte und E-Mails. Nachdem die Löschung der Daten vom Arbeitgeber am Folgetag entdeckt worden war, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fristlos. Hilfsweise ordentlich fristgemäß. Der Accountmanager reichte, was nicht anders zu erwarten war, Kündigungsschutzklage ein. Das Arbeitsgericht hielt die fristlose Kündigung für unwirksam, sagte aber, die fristgemäße Kündigung würde das Arbeitsverhältnis beenden. Gegen diese Entscheidung haben dann beide Seiten Berufung eingelegt zum Landesarbeitsgericht Hessen. Und das Landesarbeitsgericht Hessen hat gesagt, sowohl die fristlose als auch die fristgemäße Kündigung sind wirksam. Die Löschung der Daten durch den Arbeitnehmer hat das für das Arbeitsverhältnis notwendige Vertrauen vollkommen zerstört, sagt das LAG. Es besteht die Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis, dass dem Arbeitgeber die Ergebnisse der Arbeit eines Mitarbeiters zugänglich gemacht werden müssen, auch in digitaler Form. Und das hat er hier nun gerade verhindert bzw. diesen Zugang zerstört. Eine Abmahnung, so das LAG weiter, vor der Kündigung sei nicht erforderlich gewesen, da es dem Arbeitnehmer hätte klar sein müssen, dass der Arbeitgeber sein Verhalten nicht hinnehmen würde. Dafür spricht im Übrigen auch der Umstand, dass der Arbeitnehmer die Daten im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Verlassen des Betriebes, also seiner eigenen Kündigung, gelöscht habe. Auch hier den Link, wie immer, in den Shownotes. Ja, das soll es zu unserem heutigen Schwerpunktthema gewesen sein. Und jetzt stellt sich die spannende Frage, wie können Sie denn nun ein Exemplar des Buches Praxiswissen Arbeitsrecht bekommen? Am 18. März, an dem Tag, an dem diese Folge hier erscheint, poste ich einen Beitrag bei LinkedIn, in dem ich auf die neue Podcast-Folge hinweise. Alle, die auf LinkedIn den Beitrag liken und ihn im eigenen Netzwerk teilen, nehmen an der Verlosung teil. Die GewinnerInnen benachrichtigen wir wie immer direkt und Teilnahmeschluss ist der 25. März. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Freuen uns über gute Bewertungen, freuen uns über Anregungen, freuen uns auch über sehr gute Bewertungen, damit unser Podcast noch sichtbarer wird. Die nächste Folge, auf die Sie sich bestimmt schon alle freuen, die wird wegen Ostern erst am Osterdienstag, falls man das sagen darf, also am Dienstag nach Ostermontag, online gehen, Thema § 616 BGB, die unbekannte Vorschrift, die Sie unbedingt kennen sollten. Wenn Sie dazu Fragen haben, die Sie uns zusenden wollen, damit wir sie dann in der Folge beantworten, schicken Sie uns die gerne zu. Bleibt nur noch, mich zu verabschieden, mich zu bedanken, dass Sie wieder aufmerksam zugehört haben. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und auch von mir ein herzliches Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bestes aus Hamburg.